Das Besondere bei Conversion Rate Optimierung ist, dass man mit den bestehenden Besuchern arbeitet. Das heißt, der Traffic, der wertvolle, den man oft mit viel Mühe oder auch viel Kosten auf die Seite gebracht hat, dazu zu bringen, das zu tun, was man gerne von ihnen hätte, im Webshop eben einen Kauf abzuschließen.
Wie Sie eben gehört haben, heute dürfen wir Ihnen das Thema Conversion Optimierung näher bringen. Was das genau bedeutet und was es mit Ihrem Umsatz im Webshop zu tun hat, erzählt Ihnen Nina Borde von der Agentur Mindberry. Ich schalte nun rüber zu meiner Kollegin Melanie Fedel, die Sie heute durch die Sendung führen wird.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Info-Channel-Sendung. Mein Name ist Melanie Fedel. Ich führe heute durch diese Sendung. Schön, dass Sie dabei sind. Und wir haben heute ein ganz besonderes Thema, nämlich der Webshop und wie ich den optimiere, damit ich mehr Umsatz erziele. Zu dem Thema haben wir die liebe Nina Borde bei uns eingeladen heute. Herzlich willkommen, liebe Nina. Du wirst uns erzählen, wie wir die Conversion-Optimierung machen können. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Liebe Nina, kannst du uns dich bitte kurz vorstellen?
Mein Name ist Nina Borde und ich habe vor 15 Jahren gemeinsam mit Lotte Larsen Mindberry gegründet. Wir haben uns darauf spezialisiert, Webseiten benutzerfreundlicher und profitabler zu machen.
Ein super Thema. Weil ich kenne das so, man sitzt zu Hause und denkt sich, ja, ich weiß, ich müsste eigentlich, aber was genau tun, weil es ist ein Riesenberg. Und vielleicht kannst du als erstes mal kurz erklären, was Conversion-Optimierung genau heißt.
Also Conversion-Optimierung, da geht es darum, mehr Verkäufe, Registrierungen, Newsletter-Anmeldungen, was auch immer das Ziel auf einer Webseite ist, zu generieren. Wenn wir jetzt das Beispiel von einem Webshop nehmen, da geht es natürlich darum, mehr Verkäufe zu erzielen. Das Besondere bei Conversion Rate Optimierung ist, dass man mit den bestehenden Besuchern arbeitet. Das heißt, der Traffic, der wertvolle, den man oft mit viel Mühe oder auch viel Kosten auf die Seite gebracht hat. Also die Besucher, die schon wirklich auf der Seite in dem Online-Shop sind, dazu zu bringen, das zu tun, was man gerne von ihnen hätte, im Webshop eben einen Kauf abzuschließen. Und dass das möglich ist, dafür ist es wichtig, dass der Kunde eine gute User Experience hat, dass er reibungslos und schnell sozusagen zum Ziel kommt und nicht vorzeitig abbricht, weil in der User Experience irgendwas nicht optimal funktioniert.
Das heißt, Traffic ist das, die sind quasi die Menschen, die die erste Hürde genommen haben, meine Website gefunden haben, meinen Shop gefunden haben, die sich dann da quasi befinden und dann sollten sie möglichst reibungslos zum Kauf.
Genau. Und oft investiert man ja da auch Geld, um diesen Traffic zu bekommen. Und je besser die Seite optimiert ist, umso mehr holt man aus dieser Investition dann raus. Das wird dann oft leider vernachlässigt, der letzte Schritt. Man hat zwar dann die Besucher, aber dann noch auf der Seite zu optimieren und jedes Schräubchen zu drehen, dass man da noch mehr rausholt, macht absolut Sinn.
Ja, wenn ich jetzt so vor meiner Website sitze und denke, okay, es wäre jetzt sicherlich sinnvoll, so vieles zu tun, habe ich das Gefühl, ich müsste A, Experte sein, so wie ihr mit eurer Agentur, oder ich müsste eben jemand anstellen, der das macht. Gibt es denn Sachen, die leicht sind, wo ich einfach merke, okay, da und da sind so, was du gesagt hast, ein paar Schräubchen, wo ich schon dran drehen kann, ohne dass ich jetzt riesen Aufwand habe?
Also das Allerwichtigste ist eigentlich, dass man seine eigene Zielgruppe kennt. Das ist der Schritt, mit dem man beginnen muss. Das ist das, was oft gerne ausgelassen wird. Oft denken sich viele, kann ich nicht so Best Practice, der Mitbewerber macht das, dann mache ich auch das, das wird schon bei mir funktionieren. Aus unserer Erfahrung, man möchte ja die Dinge ändern, die auch den größten Hebel haben. Und jede Website ist in einem eigenen Kontext. Das heißt, man muss wirklich seine Zielgruppe und deren Sorgen, Probleme, Gedanken verstehen, um dann auf das eingehen zu können. Das heißt, wir empfehlen als erster Schritt, und das Nutzerforschung klingt immer so kompliziert oder so aufwendig, aber da gibt es eben auch ganz einfache Dinge, die man tun kann. Einer der einfachsten ersten Schritte ist, mit seinen Kunden zu reden. Ob das jetzt wirklich ist, dass man mit den Kunden Kontakt hat oder auch vielleicht eine Nutzerumfrage, die man rausschickt. Aber die Kunden, die auf der eigenen Webseite waren oder in dem eigenen Webshop, die wissen oft am besten, was sie fast gerade davon abgehalten hat, wo sie sich irgendwie gedacht haben, da habe ich mich nicht ausgekannt oder da hat mir eine Information gefehlt. Und das ist ganz wertvoll, das einzufangen. Und die meisten Händler haben sowieso in irgendeiner Form Kontakt mit ihren Kunden. Das heißt, da, ob es jetzt das Gespräch ist, das man sucht oder eine kleine Umfrage, die man denen schickt, das ist oft so der erste einfache Schritt, wo man extrem viel wertvolle Dinge lernen kann und genau eben die Dinge rausfindet, die auch potenzielle Kunden dann wahrscheinlich stören, wenn das bei den Kunden schon so der Fall war.
Ja, vor allem ist man ja selbst oft so betriebsblind, gell? Dann schaut man sich seine Website an und es fällt einem gar nicht auf, dass der Buchen-Button oder der Kaufen-Button irgendwo ist, wo man ihn irgendwie dann noch suchen muss, was wieder eine Hürde ist für den Kunden, gell?
Genau, also das ist ganz wichtig und deswegen ist es eben so wichtig, eben immer wieder mit seiner eigenen Zielgruppe in Kontakt zu gehen, weil man eben automatisch berufsblind wird, was wir auch sehr oft sehen. Ein sehr wichtiger Punkt ist einfach eine intuitive Navigation, dass man den Nutzer auf einfachem Weg durch die Seite leitet oder zu den Produkten oder zu den Angeboten. Man hat ja dann im Menü oft unterschiedliche Produktkategorien und die verwenden dann oft Kategorienamen, die sehr industriespezifisch oder Fachjargon ist und der Endkunde, der nennt das aber nicht so. Deswegen ist es eben immer so wichtig, mit den Nutzern zu sprechen und zu hören, wie nennen sie diese Produkte, wie beschreiben sie das, welche Worte verwenden sie, wenn sie nach einem Produkt suchen und dass man dann diese Worte wiederum auf der Webseite aufnimmt sozusagen. Das ist sehr wichtig.
Das ist wahrscheinlich auch für die Suche total wichtig, dass die Leute überhaupt auf die Website kommen dann, gell? Wenn nach was ganz anderem suchen.
Genau. Es ist eigentlich immer wichtig zu wissen, in welchen Worten beschreiben Sie Ihre Thematik und welche Worte verwenden Sie in der Suche. Ja. Und das ist eben gerade für Navigation, wie man Produkte kategorisiert, auch bei Filtern. Was für Worte verwenden Sie, um tiefer einzusteigen und nach etwas zu suchen? Das ist extrem wichtig.
Nina, du hast eben von User Experience gesprochen. Das ist auch wieder so ein bisschen Fachjargon, für mich noch ein bisschen schwer zu erfassen. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären.
User Experience oder auch manchmal kurz UX abgekürzt oder im Deutschen Nutzererlebnis, Nutzererfahrung, beschreibt das Erlebnis oder den Gesamteindruck, den ein Besucher auf einer Website hat, wenn er mit dieser Webseite interagiert. Das heißt, es hat mehrere Komponenten. Einerseits, wie reibungslos und einfach kommt er durch die Seite. Andererseits aber auch so eine gewisse subjektive Wahrnehmung. Ist mir die Seite sympathisch? Kommt mir das vertrauenswürdig vor? Wie empfinde ich das Preis-Leistungs-Verhältnis? Also da spielt so eine Gefühlswelt auch mit, eine subjektive. Und das zusammen mit der Usability und wie einfach komme ich durch die Seite, macht dann die User Experience aus.
Was wäre jetzt da so die Basis? Ich meine, es ist mir klar, dass man da super viel, dass es ein Riesenfeld ist eigentlich, aber so die Basis, was du sagen würdest, was das Wichtigste ist für die User Experience?
Das kommt wieder auf die Webseite und den Kontext an, ganz unterschiedlich. Natürlich, wenn in einem Online-Shop der Checkout nicht gut optimiert ist, ist das fatal, weil dann werden die User keinen Kaufabschluss machen können. Es kann aber auch das Thema Vertrauen sein und das ist oft ein Thema, das unterschätzt wird in der Online-Welt, wo man keinen physischen Kontakt jetzt mit der Person hat und wo auch teilweise Schindluder getrieben wird, haben die Leute, wenn sie in einen Shop kommen, den sie nicht kennen, manchmal so die Sorge, wer steckt da dahinter, steckt da tatsächlich jemand dahinter? Und was wir ganz oft sehen, ist, dass erstaunlich viele Klicks auf die Über-uns-Seite oder auch auf das Impressum gehen. Und das hat den Hintergrund, dass die User sagen, ich möchte wissen, wer ist dahinter, wo sitzen die, wo ist der Firmensitz, wer steckt dahinter? Und das ist so eine, sage ich mal, eine verborgene Chance, die viele nicht nutzen, eigentlich diese Über-uns-Seite. Das ist oft das allerletzte, was dann noch ausgefüllt wird und wo man keine Lust hat, sich jetzt irgendwie zu präsentieren. Aber die ist total wichtig, weil eben viele, wenn sie kurz so zögern, sagen, ist das überhaupt, kann ich diesem Shop vertrauen, dann auf die Über-uns-Seite gehen. Und wenn man dann dort ein Foto vom Team, ein Foto von dem Shop, den es vielleicht auch in der Offline-Welt gibt, sieht oder vom Lager oder was auch immer, dass man so ein Gefühl kriegt, da ist wirklich jemand dahinter, das ist extrem wichtig. Und das Schöne ist, man kann diese Über-uns-Seite dann auch verwenden, seine Services zu verkaufen, die besonderen Leistungen. Also das ist eigentlich eine extrem wichtige Verkaufsseite, die aber oft ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird am Ende.
Das ist wahrscheinlich auch eine gute Möglichkeit, die Werte so darzustellen, gell? Was einem wichtig ist, was ja eigentlich alles spiegeln sollte.
Genau.
Aber wenn man's
und auch so ein bisschen dieses Alleinstellungsmerkmal, das man vielleicht auch hervorheben kann im Vergleich zum Mitbewerber oder was man da so bietet. Nützt man diese Chance, wenn jemand sagt, oh, wer steckt da dahinter und beantwortet das, aber gleichzeitig kann man sein Produkt auch noch verkaufen oder sein Service, sein spezielles.
Das heißt, man kann eigentlich auch schon im Hinterkopf haben, die Leute, die wirklich auf diese Seite gehen, das ist ja dann auch wieder eine ausgewählte, weil Leute, die sich da keine Gedanken machen, die kein Problem mit Vertrauen haben oder so, die gehen gar nicht erst dahin. Das heißt, ich kann eigentlich die Leute da auch ganz speziell abholen nochmal.
Ja, genau. Und das ist eine oft verpasste Chance, wenn dann da nur irgendwie, weiß nicht, drei Sätze sind, wann die Firma gegründet wurde und irgendwie recht unspektakulär und unspannend. Das kann man besser nützen.
Ja, ich kenne das von mir. Ich bin tatsächlich auch immer so ein Mensch. Ich bin auch immer ein bisschen vorsichtig, weil man weiß ja nie, man hört so viele Sachen heutzutage, gell, wenn irgendjemand da einen abzocken möchte. Und wie könntest du sagen, könnte man das Vertrauen oder diese Vertrauensbasis vielleicht noch offener gestalten für die Kunden, dass es leichter ist?
Also ich glaube, was für Vertrauen auch ganz wichtig ist, dass man gut die wichtigen Punkte kommuniziert, die dem Nutzer in dem Moment durch den Kopf gehen, die er beantwortet haben will. Ein Punkt, der sehr oft in Online-Shops sehr wichtig ist natürlich, ist, was sind die Versandkosten? Oder auch, wenn die Versandkosten gratis sind, wird das oft gar nicht so stark kommuniziert, dass man das deutlich macht, ist es kostenlos, ab welchem Wert ist es kostenlos, wie ist das mit der Rückgabe, das sind ganz wichtige Informationen. Und dann andererseits sehr produktabhängig, da müsste man eben wieder mit der eigenen Zielgruppe in Kontakt treten, um herauszufinden, was da wichtig ist. Es gibt oft Informationen, die einen abhalten, den Kaufabschluss tatsächlich zu machen. Vielleicht will ich ein Foto von der Rückseite von dem Produkt sehen, vielleicht muss ich die Abmessungen wissen. Das kann man jetzt nicht so generell für alle Shops sagen, das hängt dann von den Produkten ab, aber dass man rausfindet, was sind die Punkte, die beantwortet werden müssen, die ein potenzieller Kunde im Kopf hat, bevor er sagen kann, so, jetzt kann ich auf den Bestellbutton klicken. Und dass man schaut, hat man das alles, habe ich genügend Fotos, habe ich diese Informationen in den Worten, nach denen er sucht und das sozusagen gut darstellt. Da geht es oft gar nicht um großartig viele neue Sachen, die man machen muss, einfach, dass die richtigen, wichtigen Informationen dann auf der Seite sind.
Und auch da ist wieder wichtig, dann mit den Kunden zu sprechen, mit den Potenziellen, dass man das genau wieder weiß, damit man wieder...
Genau, und sich eben in ihrer Sprache spricht und ihre Bedenken. Oft, wenn man selber in dem Business ist, ist das so naheliegend für einen. Ein Beispiel vielleicht, wir haben für einen Blumenversandservice ein Projekt gemacht und da ist sehr oft die Glasvase inkludiert mit den Blumen. Also wenn die abgebildet ist auf dem Foto ist, dann kommt die auch mit. Und im Nutzerfeedback, das ist auch vielleicht ein Tipp, den man sich anschauen kann, es ist sehr wertvoll, sich Feedback anzuschauen auf so Feedback-Seiten. Was sagen Kunden? Haben die Kunden total begeistert gesagt, da kam die Glasvase mit. Und der Besitzer von dem Blumenservice hat eben gesagt, das ist ganz normal in meiner Branche. Aber für ihn war das normal, weil es in der Branche so üblich ist, aber für die Endkunden nicht. Und deswegen, das ist wieder diese Betriebsblindheit, von der wir vorgesprochen haben. Man nimmt oft selber an, das ist halt, das ist üblich so, das muss ich gar nicht kommunizieren. Das ist aber für den Endkunden nicht so. Und deswegen ist es so wichtig zuzuhören, was finden die besonders, was ich vielleicht mehr ausloben soll, auch wenn das für mich eigentlich ganz logisch ist, dass das dabei ist, um diese Dinge dann einfach auch zu nennen.
Das heißt, du würdest dann tatsächlich im Internet einfach suchen nach deinem Shop und schauen, auf welchen Seiten, auf solche Feedback-Seiten, wo,
genau.
Wo man...
Das machen, was die Kunden eigentlich selber machen, weil realistischerweise die meisten Kunden werden dann auch sagen, Online-Shop XY, Bewertungen oder Erfahrungen und das googeln und dann gibt es halt unterschiedliche Seiten, wo Erfahrungsberichte sind und sich das durchlesen. Und das ist extrem spannend, wenn man sich das anschaut und das ist, wir nennen das immer so, der verborgene Schatz an Dingen, die eh schon da sind. Also man muss oft nicht neue User Research in den Weg leiten, sondern man kann sich bedienen an Dingen, die eh schon da sind und das einfach durchlesen und durchschauen und sehen, gibt es da Themen, die immer wieder aufkommen, Fragen, die unbeantwortet sind, die wir vielleicht auf der Seite beantworten müssen oder eben auch positive Dinge, die sie ganz erstaunt positiv bewerten, die man vielleicht mehr ausloben sollte auf der Seite selber.
Die man selbst für selbstverständlich hält.
Genau.
Jetzt haben wir viel darüber geredet, was wir alles besser machen könnten. Jetzt wäre noch die Frage, welche Fehler sollte man denn auf jeden Fall vermeiden?
Also wir haben vorher schon kurz über den Checkout gesprochen. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Teil im sogenannten Funnel in einem Online-Shop. Wenn wir die User so weit haben, dass sie sagen, ich möchte gerne dieses Produkt kaufen und dann aus irgendeinem Grund in dem Checkout doch ein Kaufabbruch passiert, ist das natürlich ganz traurig, weil der hat sich schon entschieden, wollte das kaufen und dann hat ihm am Ende doch was abgehalten. Das heißt, es gibt so ein paar Dinge, wo man einfach im Checkout schauen muss, dass die sozusagen optimal gestaltet sind und den auch laufend optimieren. Ein Punkt, der immer wieder aufkommt, ist, warum Kunden im Checkout abbrechen, ist, wenn sie gezwungen sind, ein Konto zu eröffnen, um durch den Checkout zu gehen. Das heißt, manchmal kann es sinnvoll sein, ein Gast-Checkout zu haben. Ein anderes Thema ist wichtig, dass man die Zahlungsoptionen anbietet, die eigene Zielgruppe will. Das ist je nachdem, in welchem Land man seine Produkte anbietet, kann das unterschiedlich sein, was es da für übliche Zahlungsmittel gibt. Es kann auch ein bisschen unterschiedlich sein, ob es B2B und B2C ist. Gerade wenn man an Geschäftskunden verkauft, dann ist Kauf auf Rechnung etwas, was oft erwartet wird. Also, dass man da schaut, dass man das anbietet, was in der Zielgruppe gewünscht ist. Etwas, was auch oft unterschätzt wird, ist, weil eben Vertrauen so wichtig ist, das haben wir jetzt schon öfter besprochen. Im Checkout haben wir auch sehr oft bei User-Tests gesehen, wenn es irgendetwas gibt, wo das Design nicht optimal ist, eine Box verrutscht oder was nicht ganz so perfekt optimiert ist, dann kommt so diese Sorge wieder auf, ah, vielleicht ist der gerade nicht gut gewartet, vielleicht funktioniert der Checkout nicht, aber stelle ich doch lieber nicht, das schaut mir irgendwie altmodisch aus. Das heißt, da ist es auch wichtig aufzupassen, dass man ein durchgehendes Design hat, dass es konsistent ist und dass da keine kleinen Tippfehler oder Unklarheiten auf dem Button, was als nächstes passiert, wenn man draufklickt und nicht dann irgendwann die Sorge ist, wenn ich da jetzt draufklicke, kaufe ich schon, dabei passiert das erst 3 Schritte später. Also diese Vertrauenspunkte, die gibt es auf ganz vielen Ebenen. Mhm.
Das stimmt, das merke ich bei mir auch, wenn ich irgendwo bin und dann sehe ich ganz viele Tipp oder wenige, eigentlich reichen schon wenige Tippfehler auf der Webseite, denke ich auch direkt, na, ob das jemand ist, der nicht so wirklich jetzt sich darum gekümmert hat, dem das wurscht war, was ist dem noch wurscht? Und schon gehen genau. Die Gedanken und man kauft nicht mehr. Ja.
Und das können ganz kleine Dinge sein und das ist einfach gerade im Checkout dann wirklich ärgerlich, weil da war es so kurz vor dem Kaufabschluss. Und was, glaube ich, auch wichtig ist, geht auch wieder in diese Vertrauensrichtung, ist immer die Möglichkeit eines Kontakts anzubieten. Wenn die Nutzer sehen, da gibt es eine Telefonnummer, wo ich anrufen kann, das heißt nicht, dass sie sofort zum Hörer greifen, sie wollen eh lieber die Dinge oft online erledigen, aber dieses Gefühl, wenn dann doch irgendwas schief geht, ist da jemand, den ich anrufen kann, ist einfach sehr beruhigend und hilft.
Und mit dem Checkout, ab welchem Punkt fängt das dann an? Ist das direkt schon, wenn ich in den Warenkorb gehe oder erst, wenn ich bei der Kasse bin? Oder?
Also der Nutzer legt ein Produkt in den Warenkorb, entscheidet sich, er möchte das jetzt gerne kaufen und klickt dann auf zur Kasse gehen oder in Checkout gehen. Dann beginnt sozusagen der Checkout-Prozess. Das heißt, das ist der Moment, wo der Nutzer sagt, wohin soll es verschickt werden? Wie möchte ich das bezahlen? Da ist natürlich wichtig, wenn der schon so weit ist, dass er sagt, er will das jetzt kaufen, dass das dann möglichst gut optimiert ist.
Vielleicht auch noch, wie schnell bekomme ich es?
Genau. Die Versandkosten und die Versandzeit ist extrem wichtig. Und das ist auch so etwas, genauso wie ich erwähnt habe, dass die Über-uns-Seite so wichtig ist, wo viel drauf geklickt wird, diese, wenn man so einen Punkt hat, Versandkosten, Rückgabe, Versandzeiten, das ist bestimmt auch etwas, wenn man da ein Heatmap aufsetzt, um zu schauen, wo die User hinklicken, dass man da sehr viele Klicks sehen wird.
Wie ist das? Würdest du es als sinnvoll empfinden? Wir haben eben über die Mitbewerber gesprochen, dass man sich da mal genau anschaut, was die machen und das eventuell genauso zu machen, weil es ist, man muss das Rad ja nicht neu erfinden.
Das ist ein sehr häufiger Punkt, der aufkommt. Viele dazu neigen, lieber zu sagen, ach, ich schaue, was die anderen machen, dann suche ich mir 3 Dinge aus und mache das bei mir auch. Die werden das schon getestet haben. Natürlich ist es wichtig zu wissen, was macht der Mitbewerb und man kann sich da natürlich auch gute Ideen holen. Aber der größte Hebel, und nach dem sucht man ja immer, es gibt so viele Dinge, die man ändern kann auf einer Webseite, aber man möchte ja die 2, 3 finden, die jetzt eine große Auswirkung haben. Die findet man meistens nicht durch blinden Kopieren von Best-Practice-Beispielen, sondern die findet man eben dann, wenn man die Zielgruppe genau kennt. Was geht in den Köpfen vor? Was haben die für Sorgen? Was haben sie für Bedenken? Warum kaufen sie nicht? Welche Informationen fehlen ihnen? Und auf das dann wirklich eingeht, das ist das, was am meisten hilft, weil der Mitbewerber hat einen leicht anderen Kontext, vielleicht eine leicht andere Zielgruppe. Das kann man nicht immer so 1:1 übernehmen. Ein Beispiel, wir haben einen Kunden, der hat einen Shop, identischer Shop, ein Teil in der USA, ein Teil in Südamerika. Und da testen wir mit AB-Tests, also wo wir wirklich schauen, welche Änderung bewirkt, wie viel Umsatz abläuft. Und da haben wir die gleichen Sachen im nordamerikanischen Markt getestet wie in Südamerika. Obwohl der Shop und alles andere identisch ist, haben nicht immer die gleichen Sachen funktioniert, weil einfach andere Bedenken, andere Märkte, andere, obwohl es das gleiche Business ist, die gleichen Produkte. Und das sehen wir sehr oft, dass es eben wichtig ist, auf die eigene Zielgruppe einzugehen, weil die so in ihrem Kontext eigene Probleme, eigene Gedanken hat und es wert ist, die Zeit eher dafür zu investieren, als jetzt einfach blind Dinge zu kopieren, die dann vielleicht was bringen oder vielleicht auch nicht.
Vor allem weiß man am Ende dann gar nicht, warum es funktioniert hat, wenn man es selber gar nicht ausprobiert hat oder gesprochen hat mit der Zielgruppe.
Genau. Und im allerschönsten Fall kann man es dann auch wirklich abtesten mit AB-Tests, wo man einen Teil der Besucher auf die neue Seite leitet und einen Teil auf der Seite, wie sie vorher waren. Dann kann man es tatsächlich messen. Wenn man nicht die Möglichkeit dazu hat, dann hilft es einfach, wenn man diesen kontinuierlichen Austausch mit seiner Zielgruppe sucht. Weil dann sieht man auch, ob ein Thema, das früher aufgekommen ist, was ein Problem war, immer noch aufkommt oder ob das einfach dann mit der Zeit kein Thema mehr ist, weil man das schon so gut auf der Webseite abgedeckt hat. Also man muss nicht unbedingt AB testen.
Wenn ich nochmal nachfragen darf, AB-Test heißt also tatsächlich, ich mache 2 unterschiedliche Webseiten oder verändere eine Website so, dass sie ein gewisses Teil neu ist oder anders ist und dann schicke ich die Hälfte der Nutzer auf die eine und also wie so Doppelblindversuch oder sowas.
Genau, das klingt jetzt vielleicht komplizierter, als es ist. Da gibt es ganz tolle Tools, die da viel Arbeit einem abnehmen. Kommen wir zurück zu dem Beispiel mit den Vasen. Wir wissen, die Leute finden es toll, wenn die Glasvase mitkommt und das ist ihnen nicht bewusst. Dann mache ich, die alte Version hat nur ein Bild mit der Vase und den Blumen, die neue Version hat ein Bild mit der Vase und den Blumen und darunter schreibe ich Glasvase gratis inkludiert. Dann schicke ich, das macht das Tool für mich, einen Teil der Besucher auf die eine Seite, einen Teil auf die andere und dann misst das Tool, welche von den beiden Versionen bekommt mehr Verkäufe. Und so kann man dann sozusagen schwarz auf weiß auch wirklich messen, was besser funktioniert. Und das ist natürlich der Optimalfall.
Ja, spannend, dieser AB-Test. Aber das ist schon, habe ich das Gefühl, ziemlich viel Aufwand wahrscheinlich und technisch auch. Gibt es noch eine Möglichkeit, wo es noch leichter geht, dass ich den Webshop optimiere?
Auf jeden Fall. Eine Sache, die ich jedem empfehlen würde, der einen Webshop hat, ist Heatmaps aufzusetzen. Da gibt es unterschiedliche Tools dafür. Sehr, sehr günstig und auch ganz einfach. Muss man ein kleines Stück Code auf der Seite implementieren. Schafft jeder, das ist nicht kompliziert. Und das Tolle ist dann, dass man mit diesen Heatmaps nachher sehen kann, wo klicken die Nutzer auf der Seite. Wo dann sehr viel, sehr intensiv geklickt wird, sieht man das in Farben dargestellt, also visualisiert quasi. Und wo viel geklickt ist, ist viel Aufmerksamkeit. Und dann hilft mir das zu sehen, welche Inhalte bekommen Aufmerksamkeit, welche bekommen keine, wo ich sie eigentlich gerne hätte. Man sieht auch, wie weit scrollt ein Nutzer, also wie weit hinunter auf einer Seite liest er überhaupt meine Seite. Man sieht, wie die Mausbewegung ist und die Mausbewegung korreliert sehr stark mit der Augenbewegung. Das heißt, ich sehe sehr gut, wo sieht er hin. Und das hilft extrem viel zu verstehen, wie sich die Nutzer auf der Seite bewegen, was sie interessiert und dann eben daraufhin Optimierungen zu machen.
Liebe Nina, wir sind schon am Ende angekommen. Es war super spannend. Kannst du uns jetzt zum runden Abschluss einfach nochmal deinen persönlichen Tipp geben?
Ich würde sagen, keine Angst davor haben, zu experimentieren oder neue Dinge zu probieren. Das ist das Schöne an der Online-Welt. Man kann relativ schnell Dinge neu machen, live schalten. Man kann sie auch schnell abschalten. Also wenn was nicht funktioniert, braucht man keine Angst haben. Man kann das ja auch wieder rückgängig machen. Und jede Änderung bringt neue Erkenntnisse. Das heißt, entweder man schafft es, den Umsatz zu steigern oder wenn was auch mal nicht so gut funktioniert hat, hat man auch wieder gelernt, was mögen die Nutzer und was mögen sie nicht. Conversion-Optimierung ist ein iterativer Prozess, der über die Zeit immer weitergeht. Man testet, man lernt Neues und baut darauf auf. Und nur so bewegt man sich weiter. Und das ist einfach das Wichtige. Das heißt, einfach mutig sein, sich trauen, was zu ändern, es auszuprobieren, es zu messen und nachher zu entscheiden, behalte ich es oder behalte ich es nicht. Und so sich immer weiterzuentwickeln.
Ja, liebe Nina, vielen Dank. Jetzt haben wir super viel gehört über den Webshop und das waren richtig gute Infos, auch richtig praktische Infos vor allem, was mir immer gut gefällt.
Das war's auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie finden uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Bis zum nächsten Mal.
InfoChannel ist ein Service des Gremiums Versand, Internet und allgemeiner Handel der Wirtschaftskammer Niederösterreich.